SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Jonathan Hadem, guten Tag. Auch heute zu Wochenbeginn geht die Diskussion über Stromausfälle in Deutschland weiter. Am Wochenende gab es widersprüchliche Aussagen. Einerseits ist wieder vor Stromausfällen gewarnt worden, andererseits hätten wir aber ja auch eines der sichersten Stromnetze der Welt. Da könne also gar nicht so viel passieren. Trotzdem ist jetzt die Rede vom sogenannten Brownout, also von einer gezielten Abschaltung von Strom. Wie das genau funktioniert, erklärt Christian Dötsch, Leiter des Fraunhofer Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen.
Wir in Deutschland kennen das überhaupt nicht. Wir haben eines der stabilsten Stromnetze. So der mittlere Wert liegt bei 10 Minuten Stromausfall pro Haushalt in Deutschland im Jahr. Aber gerade in Ländern, die sehr unsichere Stromversorgung haben, gerade im Bereich Entwicklungsländern, da versucht man schlicht und ergreifend ein Stromnetz dadurch zu stabilisieren, indem man den Verbrauch der Kunden drosselt. Und die effizienteste oder planbarste Variante ist immer, man stellt Straßenzug, so quartiersweise den Strom für mehrere Stunden geplant ab. Das heißt, man informiert diese Menschen im Regelfall im Vorhinein und stellt dann von mir aus von 8 bis 10 den Strom ab. Der Erfolg ist einfach weniger Stromverbrauch und damit kann das Netz stabilisiert werden. Bei uns ist es in dem Sinne nie angewandt worden.
Und trotzdem gibt es keine Garantie, dass es nicht doch mal so gemacht werden muss. Das glaubt auch der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion Andreas Jung.
Keine Panikmache, andererseits keine Beschwichtigung, sondern Wachsamkeit. Und die führt zur Notwendigkeit von Vorsorge der Behörden, der Kommunen, aber auch von uns Bürgern. Und es zeigt einfach, dass es notwendig ist, in dieser Situation alle Kapazitäten zu nutzen. Das gilt für diesen Winter. Es gilt aber dann auch für den Winter 2023/24. Und da erwarten wir, dass die Bundesregierung die notwendigen Entscheidungen noch trifft, dass sie insbesondere einen Stresstest, wie für diesen Winter durchgeführt wurde, jetzt auch für den nächsten Winter durchgeführt wird mit den Annahmen, die dann kommen könnten. Und insofern bleibt es eine politische Aufgabe.
Andreas Jung von der CDU heute Morgen in SWR aktuell. Auf die Politik wollen sich aber viele Menschen und auch Unternehmen mittlerweile nicht mehr verlassen. Viele versuchen, sich einfach selbst zu schützen und auf eigene Faust vorzusorgen, falls doch mal der Strom wegbleiben sollte. Das merken auch die Produzenten von Notstromaggregaten. Zum Beispiel Rolls-Royce Power Systems aus Friedrichshafen. Die kommen mit der Produktion kaum hinterher. Und für das kommende Jahr seien die Aggregate offenbar schon so gut wie ausverkauft, heißt es. Corinna Scheller.
Mit den Dieselaggregaten wollen sich zum Beispiel Krankenhäuser, Rechenzentren oder Flughäfen vor möglichen Stromausfällen absichern. Der Krieg in der Ukraine hat die Sorge davor verstärkt. Die Nachfrage nach Notstromaggregaten sei aber auch schon vor dem Beginn des Krieges groß gewesen, so ein Unternehmenssprecher. Denn auch der Datenverkehr zwischen Firmen wird laut Rolls-Royce Power Systems immer wichtiger und kann durch Notstromaggregate abgesichert werden. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro, etwa ein Drittel davon im Geschäftsfeld Power Generation, zu dem auch die Notstromaggregate gehören.
Und damit sind wir schon beim Ursprung der aktuellen Energiekrise in der Ukraine. Dort wird weiter gekämpft, vor allem das Atomkraftwerk von Saporischschja steht ja immer noch im Fokus und wurde am Wochenende auch erneut beschossen. Dort soll heute ein Expertenteam die Schäden untersuchen.
Laut IAEA handelte es sich um den heftigsten Beschuss seit Monaten. Heute wird ein Expertenteam der Internationalen Atomenergiebehörde die Schäden genauer untersuchen. Die Mitarbeiter der IAEA, die permanent vor Ort die Sicherheit des AKW überwachen, berichteten, sie hätten die Explosionen teils von ihren Fenstern aus sehen können. Momentan sei der Beschuss eingestellt worden, es sei auch keine erhöhte Radioaktivität festgestellt worden. Berichte über Verletzte gab es nicht. Allerdings habe es Schäden an einigen Gebäuden, Systemen und Geräten gegeben, darunter eine Halle, in der radioaktive Abfälle gelagert werden. IAEA-Chef Grossi appellierte an beide Seiten, eine Sicherheitszone um die Anlage einzurichten, in denen von Kämpfen und Angriffen abgesehen wird. Man habe einfach nur Glück gehabt, dass es nicht zu einer nuklearen Katastrophe gekommen sei. Die Geschosse seien nicht Kilometer, sondern nur einige Meter entfernt eingeschlagen.
Letzte Woche ist in Polen eine Rakete russischer Bauart eingeschlagen und hat 2 Menschen in den Tod gerissen. Bundesverteidigungsministerin Lamprecht hat auf diesen Vorfall reagiert und Polen Unterstützung angeboten. Der Luftraum in Polen könnte mit Eurofightern und auch mit dem Abwehrsystem Patriot geschützt werden. Die Antwort aus Polen kam ziemlich schnell, berichtet Martin Adam aus Warschau.
Mit Freude nehme er den Vorschlag der deutschen Verteidigungsministerin an, schreibt Mariusz Błaszczak bei Twitter. Der polnische Verteidigungsminister bezieht sich auf das Angebot der Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, deutsche Patriot-Flugabwehrraketen in Polen zu stationieren. Er werde noch am Montag mit der deutschen Seite telefonieren und vorschlagen, das Patriot-System an der Grenze zur Ukraine zu stationieren. Lambrecht hatte deutsche Hilfe angeboten, nachdem am Dienstag in Ostpolen, unweit der polnisch-ukrainischen Grenze, versehentlich eine Rakete der ukrainischen Flugabwehr eingeschlagen war. Dabei waren 2 Menschen getötet worden. Nach dem Vorfall war mehrere Stunden lang nicht klar gewesen, ob es sich um eine ukrainische oder russische Rakete, um einen Unfall oder Angriff handelte.
Indonesien ist eine ziemlich aktive Erdbebenregion und heute gab es wieder ein starkes Erdbeben, bei dem nach bisherigen Angaben 46 Menschen ums Leben gekommen sind. Mehr als 700 sollen verletzt worden sein. Udo Schmidt berichtet für das Studio Südostasien.
Hunderte, vielleicht tausende Häuser sollen nach Angaben der Stadtverwaltung von Cianjur auf Westjava zerstört worden sein. Nach Angaben des lokalen Fernsehsenders Metro TV gab es viele Todesopfer und Verletzte. Das Beben der Stärke 5,6 ereignete sich am Mittag Ortszeit auf Indonesiens Hauptinsel Java, nicht weit entfernt von der Hauptstadt Jakarta. Auch dort soll das Beben zu spüren gewesen sein, Schäden in Jakarta wurden jedoch keine gemeldet. Aus der schwer betroffenen Stadt Cianjur sind in sozialen Medien Videos zu sehen, auf denen zusammengestürzte Gebäude und weinende Menschen zu erkennen sind. Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Dort kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.
Wir schauen auf die Fußball-WM der Männer in Katar. Das Turnier ist weiter sehr umstritten, vor allem auch, weil noch nicht klar ist, welche deutschen PolitikerInnen nach Katar reisen werden, um die Mannschaft zu unterstützen. Von einer ist es aber jetzt doch klar. Innenministerin Faeser wird laut einem Bericht am Mittwoch dabei sein, wenn die Deutschen gegen Japan spielen. Ob dann auch die angekündigten kritischen Gespräche mit der katarischen Führung stattfinden, ist noch nicht ganz klar. Aber egal, wer dann auf den Rängen sitzen wird, für die deutschen Spieler ist das Ziel ganz klar, berichtet Philipp Weißkirch aus Doha.
Klare Ansage von Youngster Jamal Musiala. Die deutsche Mannschaft habe die Qualität, Weltmeister zu werden. Jeder Spieler gehe mit dem Mindset, also mit der Denkweise, ins Turnier den Titel holen zu können. Dafür braucht es auch eine stabile Defensive, sagt Niklas Süle, der neben Musiala an der Pressekonferenz teilnahm. Beide waren locker und gut drauf. Süle hofft auf Einsätze als Innenverteidiger, er sei im Rhythmus und wolle Verantwortung übernehmen. Ein Trauma von der WM in Russland vor 4 Jahren gebe es nicht. Keiner denke mehr an das Vorrunden aus.
Ja, das ist ja das im Fußball. Manchmal hat man immer auch Phasen, wo was besser läuft und wo was schlechter läuft. Und was in so einem Turnier halt nicht geht, ist, dass du mehr von den Phasen hast, wo es schlechter läuft. Und trotzdem ist es natürlich in der Nationalmannschaft immer eine besondere Situation, weil du halt einfach nur alle 2 oder 3 Monate zusammen bist. Und deswegen müssen wir in kürzester Zeit Abläufe trainieren und immer wieder besprechen, dass wir am Mittwoch eine Topleistung bringen können.
Und noch eine kleine, aber wichtige Randnotiz. Torwart Manuel Neuer wird am Mittwoch offenbar nicht mit der One Love Kapitänsbinde auflaufen. Die Binde gilt als ein Symbol für Vielfalt, Offenheit und Toleranz. Die FIFA hat aber offenbar so viel Druck auf die Verbände gemacht und mit massiven Strafen gedroht, dass vor allem die europäischen Verbände jetzt eingeknickt sind und von den Binden absehen.
Fokus Südwest.
Die Deutsche Telekom stellt heute die Münzzahlungen in den restlichen 12.000 Telefonzellen in Deutschland ein. Das heißt, dass in den kommenden 3 Jahren die Fernsprecheinrichtungen komplett abgebaut werden sollen. Nur wohin mit denen dann? Im Hohenlohe-Kreis gibt's gleich 2 Beispiele. In Sindringen dient eine ausrangierte gelbe Telefonzelle als Tauschbücherei und in Öhringen-Ornberg nutzt Hannes Pfisterer sein Telefonhäuschen als Hofladen. Wie er dazu gekommen ist, erklärt er selbst.
Also ich habe aus Spaß an der Sache bei uns im Garten angefangen, verschiedene Kartoffelsorten anzubauen. Und dann habe ich mir einfach überlegt, ich brauche jetzt irgendwie einen trockener, halbwegs trockener Verkaufsraum. Und dann bin ich losgezogen und dann bin ich durch Zufall auf die Idee gekommen, eine Telefonzelle hinzustellen. Und die stand im Nachbarort lange Zeit bei jemandem im Garten abgeschlossen. Also der hatte keine Schlüssel dafür. Und dann habe ich sie übergeholt, habe sie umbaut und gerichtet. Und jetzt steht sie seit geraumer Zeit bei uns in der Hofeinfahrt als Verkaufslade sozusagen. Ja.
Und sonst so?
In fast allen Bereichen des Lebens steigen gerade die Preise. Auch auf den Weihnachtsmärkten dürfte Glühwein und Rostbratwurst dieses Jahr ein bisschen teurer werden. Wer sich da finanziell überhaupt keine Gedanken macht oder vielleicht auch gar nicht machen muss, der findet jetzt auf dem Weihnachtsmarkt in Luzern eine ganz spezielle Delikatesse. Den teuersten Hotdog der Welt kann man dort kaufen. Für 250 Franken bekommt man dann ein Safranbrötchen, in dem eine edle Wurst vom Kobelrind steckt. Obendrauf gibt es noch weißen Alba-Trüffel, getoppt von einem Klecks Röderer Champagnerschaum, einem vergoldeten Pfefferkorn und Schokocrumble. Doof nur, dass man die Wurst dann zusammen mit den anderen Kunden am Stand essen muss, die sich ja nur die billige Hotdog-Variante in den Rachen schieben. Aber davon müssen die eigenen TikTok- und Instagram-Follower ja auch gar nichts mitbekommen.